Endlich. Wir reden über den Tod.
Hallo ihr lieben Sterblichen da draußen, hier ist der Endlich-Podcast. Mir gegenüber sitzt ganz in echt, live und in Farbe
Susanne, hallo.
Und ich bin Caro. Wir sind zurück aus unserer Sommerpause, Susanne.
Yes.
Die war jetzt ganz schön lang
und so.
Wurde nochmal verlängert, weil wir irgendwie einfach zu viel zu tun hatten. Aber wie ich höre, geht es nicht nur uns so. Und es war jetzt gefühlt für mich auch einfach irgendwie länger Pause überhaupt so mit den Todesdingen.
Ja.
Wie ist das bei dir so?
Für mich auch, ehrlich gesagt. Nur letztes Wochenende habe ich angefangen, da kurz wieder drüber nachzudenken, weil ich ein Fotoalbum gebastelt habe für meinen Sohn, der 18 geworden ist. Und 18 Jahre sind eine ganz schön lange Zeit, ist mir dann aufgefallen. Jo. Und dann haben wir natürlich aus den Babyjahren und so Fotos gefunden, wo halt noch Leute drauf sind, die jetzt schon tot sind. Meine Oma, mein Bruder, ja. Und das hat mir, also schon das ein oder andere Tränchen nochmal verdrückt. Da musste ich dann mal drüber nachdenken. Aber ansonsten habe ich auch wirklich so sommermäßig fast gar nichts mit Tod zu tun gehabt.
Ja, das war bei mir ähnlich. Allerdings gibt es tatsächlich so ein Thema, und das leitet jetzt schon direkt zu dem ersten Thema über, worüber ich mit dir sprechen will. Das ist schon länger irgendwie so in meinem Hinterkopf und wabert da so rum. Und ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gedrückt, mich damit zu beschäftigen.
Jetzt bin ich ja gespannt.
Und jetzt dachte ich neulich, jetzt muss ich das mal machen. Und zwar geht es um diese Reerdigung.
Oha. Ich sehe große so Fabrikhallen vor mir und so Wannen, wo Leute in Blumenerde begraben werden.
Ja, genau, so ungefähr. Also das mit den Fabrikhallen glaube ich erstmal noch nicht, aber naja, also ich kann ja mal erzählen. Ich habe neulich irgendwie, ich weiß gar nicht, ich hatte glaube ich gar keinen richtigen Anlass. Jedenfalls dachte ich, ich muss jetzt mal mich irgendwie informieren, was es damit eigentlich auf sich hat.
Na, du als alte Bestatterpraktikantin, natürlich musst du es da wissen, ne?
Eben.
Ja, verstehe ich.
Eigentlich bin ich da schon ein bisschen hinten dran mit.
Ja.
Ja, und dann habe ich mich da mal so ein bisschen schlau gemacht und habe mich auf dieser Website rumgetrieben. Also es gibt da ja im Moment, glaube ich, so wie ich es gelesen habe, eine Firma, die es macht, die heißen irgendwie Meine Erde, die das betreiben. Und dann habe ich jetzt heute in Vorbereitung auf unsere Sendung mir einen Podcast angehört, und zwar von den sehr geschätzten Kolleginnen The Funeralists.
Oh, ja, Grüße gehen raus an dieser Stelle.
Genau, an Alexandra und an Barbara, die ja ein sehr tolles Unternehmen haben. Barbara ist Bestatterin und Alexandra ist Trauerbegleiterin oder Trauercoach, nennt sie sich, glaube ich. Und die haben auch einen Podcast und da haben die diesen Typen eingeladen, Pablo Metz heißt der, glaube ich, von Meine Erde, der alles über die Reerdigung erzählt.
Ja, jetzt
hat.
Musst du aber mal erzählen, was das ist. Ich habe überhaupt, also wie gesagt, bis auf dieses etwas gruselige Philipp K. Dick-artige Bild in meinem Kopf, überhaupt gar keine Ahnung, was das ist. Wie lange werden die Leute da, werden die da wirklich kompostiert?
Die werden da kompostiert und es geht sauschnell.
Was?
Also, es ist so, im Prinzip kann alles ganz normal ablaufen. Man kann irgendwie eine Trauerfeier machen, man kann Verabschiedungen machen, was auch immer. Und dann kommt der tote Körper ja in so einen Spezialsarg. Und ehrlich gesagt, da fängt schon mein Problem an mit diesen Namen, ne? Den nennen die nämlich Kokon.
Oh.
Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe wirklich ein Problem mit diesen schönen
Euphemismen.
Mit den Euphemismen, ganz genau.
Aha.
Also ja, also das ist im Prinzip so ein Hightech-Sarg, der halt natürlich ja total krass Luftzufuhr und alles steuern muss, Sauerstoffzufuhr und messen muss, ob die Temperatur richtig ist und so. Und ich finde, man sollte die Dinge einfach beim Namen nennen. Also die nennen das Kokon und dann gibt's noch eine Wabe und dann gibt's noch das Alvarium, wo das reingestellt wird. Das ist irgendein Bienenstock auf Lateinisch. Also das ist mir etwas fremd.
Interessant, dass sie auch in dieser Bienen- oder in dieser Insektenmetaphorik bleiben wollen.
Komisch,
ne?
Oder?
Ist jetzt, ja.
Ich fand's auch irgendwie schräg und ja, mir war das alles ein bisschen zu hübsch. Aber egal, das ist ja jetzt auch sehr geschmäcklerisch tatsächlich.
Ja.
Also genau, jedenfalls wird der Körper dann nackt, muss das sein, also es kann wohl ein Tuch drüber gelegt werden, aber ansonsten muss er nackt sein, auf ein Bett aus Stroh und Blumen gebettet.
Oh, das klingt aber jetzt ein bisschen schön.
Ja, und dann kommt das auch obendrauf noch und dann wird das Ding zugemacht und dann ist das für 40 Tage zu.
Wird das erhitzt?
Nee, also die Temperatur, so wie ich das, also es ist alles unter Vorbehalt, ist jetzt so aus zweiter Hand, ne, wie ich das alles gehört und verstanden habe. Die Temperatur ist tatsächlich, wird durch den Zersetzungsprozess, durch diesen aeroben Zersetzungsprozess entsteht die. Und was aber natürlich gesteuert wird, ist so Luftzufuhr und Wasserzufuhr. Also es muss auch irgendwie ein bisschen feucht gehalten werden. Mhm. Und wie gesagt, dieses Ding, dieser Kokon, der sogenannte, ist halt voll das Hightech-Teil, was halt natürlich diese ganzen Prozesse steuern muss, gucken muss, dass das immer die idealen Bedingungen hat und so weiter. Mhm. Und dann nach 40 oder jedenfalls nicht, naja, nach 40 Tagen ist alles vorbei und dann ist Humus. Also es ist wirklich wie Blumenerde, so also braune.
Keine Kichererbsenpasta, sondern.
Man sieht, Susanne ist keine Gärtnerin. Für uns GärtnerInnen ist Humus fruchtbarer Boden.
Fruchtbar. Warte mal jetzt ganz kurz. Nochmal einen Schritt zurück, Caro. Also man wird auf Stroh, der tote Körper wird auf Stroh und Blumen gebettet und dann kommt oben drüber noch Stroh und Blumen dazu. Mhm. Dann wird das Ding zugemacht und nach 40 Tagen ist da Erde.
Genau, weil da, weil, ja genau, also weil da eben die idealen Bedingungen geschaffen werden, die natürlich so in der Natur auch nicht stattfinden würden. Die haben eben geforscht, was die idealen Bedingungen sind, damit der Körper eben in so kurzer Zeit zersetzt wird. Knochen, Reste sind aber auch noch da. Die werden, der Euphemismus geht weiter, verfeinert. Heißt so viel wie, werden wahrscheinlich durch dieselbe Knochenmühle gedreht wie auch
verfeinert. Wie im Krematorium.
Wie im Krematorium. Ich weiß nicht, ob so viel übrig bleibt wie im Krematorium oder wie oder was, aber jedenfalls gibt es noch Reste, die da übrig bleiben.
Ich meine, nach 3000 Jahren graben die ja noch Knochen aus von Leuten. Also.
Ja, wobei das Ding ist halt, also ich erzähle erstmal weiter.
Ja, ja, ja.
Genau, und dann hat man diese Erde und dann wird diese Erde auf dem Friedhof beigesetzt. Also das heißt, nach den 40 Tagen findet nochmal eine Zeremonie statt, wo man dann auf den Friedhof geht. Und dann wird das in 30 also normal, der Sarg wird ja in 1,80 irgendwie vergraben. Und da wird nur so ein 30 Zentimeter Loch gebuddelt. Da kommt diese Erde rein, dann kommt nochmal Friedhofserde drüber und das war's. Und dann kann man da Sachen drauf pflanzen. Und man kann zum Beispiel auch einen Baum drauf pflanzen. Den kann man dann irgendwie bis nach 3 bis 5 Jahren oder so kann man den mitnehmen und bei sich zu Hause irgendwie einbuddeln oder so. Mhm. Ja, das war's im Prinzip. Und der Unterschied zu, wenn eben Leute in der Erde beigesetzt werden, ist, dass es eben ein aerober Prozess ist, weil unter der Erde in 1,80 Tiefe gibt's halt keinen Sauerstoff.
Hm.
Und das heißt, dieser Prozess ist sehr viel langwieriger.
Ach so.
Als dieser Prozess unter idealen Bedingungen unter Zufuhr von Sauerstoff.
Und da sind auch keine Würmer und dergleichen dran beteiligt?
Nein, überhaupt nicht. Das sind rein,
aha,
ja, aber im Prinzip ja auch so wie bei einer Erdbestattung. Also dieser Mythos, dass man von Würmern zerfressen wird, stimmt ja so auch nicht. Auch bei einer Erdbestattung sind das ja tatsächlich die Mikroorganismen deines Körpers, die sich da zersetzen.
Naja, aber bei so, also es gibt ja schon so Fliegen und so Sachen, die ihre Eier, ja, wenn man jemanden nicht vergräbt, dann schon.
Ja, wenn man das nicht tut, dann schon, aber man vergräbt die Menschen, ja.
Ja.
Also genau, jedenfalls ist das der Unterschied und es ist so, und das ist ja durchaus ein Vorteil, muss man mal sagen, dass, also bei einer Erdbestattung werden ja diese ganzen Giftstoffe gehen ja halt in die Erde, weil die eben nicht umgewandelt werden in diesem Prozess unter der Erde.
Aha.
Also das heißt, ne, Chemotherapien, Antibiotika, was auch immer im Körper noch drin steckt, geht halt in die Erde, ist nicht gut für die Erde. Und bei dieser Reerdigung ist es tatsächlich so, dass durch diesen aeroben Prozess das alles in unschädlich umgewandelt wird. So.
Aha.
Also davon bleibt nichts mehr übrig. Und das ist natürlich wirklich ein großer Vorteil. Und es entsteht eben überhaupt kein Kohlenstoff, wie zum Beispiel bei der Verbrennung im Krematorium, kein Sondermüll wie bei der Verbrennung im Krematorium. Und dadurch ist es natürlich irgendwie, ja, ökologischer, ne?
Und es wahrscheinlich auch, also ich weiß jetzt nicht genau, wie gut ich damit auskennt jetzt tatsächlich, aber es gab doch mal diesen Artikel, dass der Boden eigentlich in so Friedwäldern total überdüngt ist von der ganzen Asche von den Menschen, die da beigesetzt werden. Aha. Und dass das eigentlich ein total großes Problem ist, weil die Bäume das gar nicht so gut abhaben können. Okay. Vielleicht würde das dem ja auch noch entgegenwirken. Ja.
Also ich glaube, so aus ökologischer Sicht ist das tatsächlich eine gute Sache.
Und jetzt reden wir mal ethisch.
Ja, ethisch weiß ich gar nicht so genau, aber so von meinem Gefühl her, muss ich sagen, habe ich da echt, also ich habe jetzt, ich, auf der Fahrt hierher habe ich wirklich die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob ich eigentlich nur irgendwie so kulturkonservativ bin und mir das alles nicht vorstellen kann und das irgendwie noch nicht gewöhnt bin und so. Aber es gibt schon verschiedene Stellen, die ich daran schräg finde. Also zum einen, ich glaube, was ich schräg daran finde, ist, dass das halt so als dieser super duper natürliche Prozess Erde zu Erde, Erde zu Erde verkauft wird, es aber in Wirklichkeit voll der Hightech-Prozess ist, der das überhaupt erst ermöglicht. Dann muss ich sagen, dieses, der liegt dann da 40 Tage lang und wird zu Erde, das ist so ein also ich weiß auch nicht, wenn ich habe ja überhaupt gar keine Probleme mit der Vorstellung, irgendwie unter der Erde zu sein und da 20, 30 Jahre lang irgendwie vor mich hin zu rotten.
Ja.
Und wenn ich mir jetzt so aber vorstelle, ich weiß jetzt, meine Oma liegt in diesem Kokon und in 40 Tagen ist die dann Erde. Irgendwie gruselt mich das.
Aber dann ist doch Verbrennen noch viel gruseliger. Das geht ja noch schneller.
Ja, also ich bin ja auch kein Verbrennungsfan.
Ja, aber ich glaube, das ist echt nur ein Gewöhnungsding.
Wahrscheinlich.
Also das schon, ja.
Und dann hat man halt diese 40 Tage, die natürlich auch sehr biblisch sind und überhaupt. Und ich glaube, gibt es nicht auch im Jüdischen nach 40 Tagen
Damit Trauerzeit kennst du dich so. Aus, das ist nicht mein Metier.
Nee, ich kenne mich damit auch nicht richtig aus. Aber es ist eine sehr bedeutungsschwere Zahl irgendwie. Aber gut, nach diesen 40 Tagen fängt man ja dann nochmal an. Irgendwie, dann kommt nochmal, also es ist nicht wie bei einer Beerdigung, dass das sozusagen so ein, das ist ja auch nur ein Zwischenschritt in der Trauer, aber doch auch ein sehr wichtiger, wo man oft auch das Gefühl hat, man hat jetzt so einen ganz großen Teil irgendwie hinter sich gebracht oder geschafft.
Das stimmt.
Und dann fängt was Neues an und dann stelle ich mir vor, man hat dann so diese 40 Tage und dann macht man nochmal eine Beisetzung. Und auch dieses, dass dann da Erde entstanden ist und die wird dann wieder auf den Friedhof gebracht, ich finde es irgendwie schräg.
Das ist wahrscheinlich wegen dem Friedhofszwang in Deutschland, oder?
Also das, wie es im Moment ist, ist halt alles innerhalb, man darf das alles machen. Also das ist nach den Regularien, nach dem Friedhofsrecht und so weiter. Aber man muss es eben auf den Friedhof bringen, letztendlich. Also. Ja, und andererseits, also in dem Podcast, den ich gehört habe mit Barbara, die meinte dann auch, naja, es ist aber andererseits auch wiederum eine Zeit, das gibt auch wieder Zeit, ne, wo sich vielleicht auch Dinge verändern, wo man dann nochmal weiß, ob man vielleicht irgendwas noch anders machen will, dann bei der Beisetzung oder so. Also es entzerrt auch so ein bisschen.
Voll.
Aber es sind halt so Zwischenschritte, ne? Es ist wirklich was ganz anderes als sozusagen die Abläufe, die wir jetzt gewöhnt sind mit diesem Klops der Beerdigung.
Jedenfalls, wenn es eine Erdbeerdigung ist, eine Erdbestattung ist, ne? Weil bei der Kremation ist das ja schon auch so ähnlich. Da kann ja auch die Urne dann noch mal eine Weile rumstehen irgendwo, bevor sie beigesetzt wird.
Kann, muss aber nicht.
Ja, genau.
Also oft ist es ja schon bei der Kremation auch so wie bei der Erdbestattung, dass es relativ zeitnah passiert.
Mhm.
Und dann war die Beerdigung und dann.
Ja, das stimmt. Aber da ist halt nicht dieser enorme Zeitdruck, der bei toten Körpern ist, die in der Kühlung sind und da halt teuer werden einfach.
Das stimmt, wobei der Zeitdruck ja auch nicht so groß ist, wie gemeinhin so angenommen wird. Also man hat ja tatsächlich Zeit.
Wie vom Bestatter gemacht, von meinem, den ich kannte. Nicht, also es gibt Bestatterinnen, die machen das ganz sicher nicht so.
Ja.
Naja, also ich finde, muss ich mal sagen, es kommt mir vor wie eine Idee, die sich Elon Musk ausgedacht hat.
Ja, ne?
Für seine Marskolonie oder so.
Ja,
wie kann man irgendwie, wie kann man Menschen noch weiterverwerten? Und das ist natürlich das Gruselige daran, weil es ist, hat sowas zutiefst Kapitalistisches, diese ganze Weiterverwertungsmaschinerie, die dann in Gang gesetzt wird, was natürlich irgendwie ohnehin so ist, weil wir sind halt das Kreislauf des Lebens und so weiter, aber alles braucht halt seine Zeit. Das ist ja genau das, was du auch gesagt hast. Man kann halt erstmal 30 Jahre in Ruhe vor sich hinrotten, bevor man irgendwie schon wieder weiterverwertet wird für irgendwas. Und das ist halt, dadurch, dass es so schnell geht, natürlich wahnsinnig effizient. Und deswegen auch so gruselig. Ich finde es mega gruselig. Es ist halt so, also, es hat halt sowas von so, von Industrie.
Ich finde das so interessant, dass du das sagst, Susanne. Ich finde es auch sehr klug, weil das wird natürlich verkauft als das Natürlichste des Natürlichen, was irgendwie möglich ist. Der Kreislauf bleibt erhalten. Alles ist schön für die Natur. Und das muss man ja auch einmal sagen, das hat ja auch wirklich sehr positive Nebeneffekte.
Ja, also
ne?
Im Vergleich zur Kremation, glaube ich. Ich glaube, es ist eine Alternative dafür vielleicht.
Naja, und das mit den, sozusagen, mit dem, was in die Erde geht, bei der Beerdigung halt auch, ne? Also das ist.
Ja, stimmt, ja, das auch.
Das geht ja schon auch durchaus ins Grundwasser und so weiter und bringt Probleme mit sich. Ja. Also ich glaube, der ökologische Faktor ist da schon nicht zu unterschätzen. Aber du legst genau den Finger da drauf, was mir dabei eben auch so komisch vorkam, weil es ist eben nicht total natürlich. Es ist halt unter Hightech-Bedingungen sozusagen hergestelltes Turbo-Verrotten.
Oh Gott. Ja, und es klingt so, als hätte sich das irgendwie so eine
ja, als
KI käme
aus dem Silicon Valley.
Ja, genau. Als wäre es, genau. Es ist eine Silicon Valley-Idee. Weil diese ganzen Euphemismen und so, die lassen ja darauf schließen, weil die machen das ja gerne. So markentechnisch und marktmäßig ist es ja immer besser, wenn man da gute Bilder evoziert, anstatt zu sagen, das ist jetzt hier unsere Turbo-Verrottungsmaschine. Was es aber eigentlich trifft. Weißt du das, ob das da entwickelt wurde oder wo das herkommt?
Also ich glaube, also tatsächlich weiß ich es nicht, aber ich glaube, solche ähnlichen Dinge sind an verschiedenen Orten, werden die gerade entwickelt. Und ich glaube, das haben die tatsächlich in Deutschland entwickelt.
Oh Gott, das also, ist ja noch gruseliger.
Die haben da jetzt irgendwie 2 Jahre dran geforscht und haben das umgesetzt. Und lustigerweise war auch mein erster Gedanke, naja, wer irgendwie innovativ arbeiten und ordentlich Geld verdienen will, sollte sich da jetzt mal mit einklinken.
Oh,
weil ich glaube, das ist, also,
naja,
ich glaube schon, dass das
gestorben wird immer.
War gestorben wird immer. Und eben dieser ökologische Gesichtspunkt ist, glaube ich, vielen Leuten wichtig.
Ja.
So. Also ich glaube schon, dass das Zukunft hat.
Naja, die Friedwälder werden vielleicht davon profitieren, wenn sie dann nicht mehr so übersäuert sind von der Asche. Vielleicht ist das was Gutes.
Ja, und die Antibiotika, die eben nicht überall ins Grundwasser sickern und so.
Was ich allerdings ulkig fände, wäre, wenn die dann tatsächlich irgendwann mal mit Elon Musk und seinem SpaceX auf dem Mars landen und die erste Erde, die sie da halt auslegen, um Blumen zu pflanzen, ist halt aus von den ersten Kosmonauten. Hier haben wir unser Blumenfeld. Die Rabatte der Kosmonauten kann man das dann nennen.
Die Rabatte der Kosmonauten. Ja. Ja.
Das finde ich schon schräg. Also das, puh, da könnte man wirklich eine gutes, also gibt's bestimmt schon.
Science-Fiction-Geschichte.
Ja.
Ja, und ich glaube so aus Sicht, wenn ich jetzt so als Trauernde nochmal denke, also ich glaube ehrlich gesagt auch das, was ich bei der Kremation so gruselig finde, eben dass es danach da diese Asche gibt. Also das hat sowas, wahnsinnig Konkretes irgendwie, was da passiert ist. Und so ist es auch mit dieser Erde. Also da ist dann plötzlich diese Erde entstanden und ich weiß, nach 40 Tagen, ich frage mich, so eine totale Überforderung, dann steht man da, sieht diese Erde und weiß, das war mal der Papa.
Ja, und eigentlich sollte das erst nach, weiß nicht, 400 Jahren oder wie lange das auch immer dauert, bis man wirklich zur Erde wird, so langsam im Erdreich passieren. Ja, das ist schon schräg.
Ja.
Und ich frage mich, darf man da auch reingucken? Weil ich, das, was ich gesehen habe, also ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbilde oder ob ich das wirklich gesehen habe, das waren solche großen, langen Särge, die schon so Fenster drin hatten.
Nee, also ich hatte das anders, habe das anders in Erinnerung. Also die haben jetzt dieses erste Ding aufgestellt in einer Kapelle in Schleswig-Holstein. Die haben sich irgendwie bereit erklärt.
Schleswig-Holstein.
Ja, genau. Also weil das ist auch so eine politische Sache. Also die Politik muss eben sagen, wir haben da Bock drauf und wir machen das bei uns im Bundesland. Und dann können die das einführen irgendwie. Und die Schleswig-Holsteiner waren sehr fortschrittlich und fanden es gut. Die Kirche befürwortet es übrigens auch in höchstem Maß, was ich auch interessant finde. Die finden das ganz vereinbar mit all ihren Dingen.
Also es ist jetzt aber sicher nicht die katholische Kirche.
Also ich glaube, es war die evangelische Kirche, die sich dazu geäußert hat, aber da will ich mir jetzt auch nicht drauf festnageln lassen. Genau, und die haben jedenfalls mit so einer Kommune da irgendwie das ausgedealt und da steht eben jetzt in dieser einen Kapelle dieser Hightech-Sarg, Kokon genannt. Und der war so geschlossen und den darfst du natürlich unter gar keinen Umständen öffnen, weil dann dieser Prozess eben unterbrochen wird. Aber da wird natürlich mit Sensoren und mit diesem und jenem geguckt, dass da alles richtig ist. Und diese Sensoren zeigen dann eben auch an, wenn die Mikroorganismen sozusagen ihre Arbeit eingestellt haben, weil dann ist das Ding halt vorbei. So, dann kann man verfeinern.
Dann kann man verfeinern.
Oh, Susanne, wir lästern hier voll ab.
Naja, also ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich technikfeindlich bin. Und so besonders konservativ glaube ich auch nicht.
Nee, ich auch nicht, aber ich bin da schon ein bisschen skeptisch meiner eigenen Skepsis gegenüber, weil ich mich schon frage. Ich meine, es ist natürlich einfach, wir sind es halt seit Generationen, Jahrhunderten irgendwie gewöhnt, dass es diese Dinge gibt, wie es sie gibt. Und dann gibt's da irgendwie was Neues und das greift natürlich einfach tief.
Das greift, genau. Vielleicht ist das einfach das Problem. Also man, ja, und das, wenn man das jetzt als Grundlage legt oder so, dass jeder möglichst schnell zu verrotten hat, um irgendwie der Gesellschaft keine Last zu sein, dann sind wir ganz schnell auch wieder bei der Sterbehilfe-Debatte und so.
Ja, ich finde das total gut, dass du das diese Punkte einwirfst, weil ich hätte die gar nicht so formulieren können. Aber ja, es waren so solche Sachen, die mich auch so ein bisschen ungut angegangen sind und die halt komplett außen vor gelassen werden. So, ne? Also es wird eigentlich als was sehr, sehr Positives, habe ich so das Gefühl, allgemein gerade gefeiert.
Ah ja, naja, es ist wahrscheinlich eine sehr kleine Bubble und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Gutes wollen. Es wollten schon ganz viele Startups Gutes, daraus ist dann das Silicon Valley geworden. Also man muss da mal ein bisschen, also ich meine, wir sind halt auch im 21. Jahrhundert und da sind die Dinge anders, als wenn man das jetzt in den 80ern oder so entwickelt hätte. Das bedeutet halt einfach was anderes.
Ja. Ja, ist schon interessant. Aber wie die tolle Barbara in dem Podcast dann auch sagte, man wird halt einfach sehen, ne? Das muss sich halt entwickeln, das muss tatsächlich auch, während sie das machen, also sie haben im Februar die erste Reerdigung dann auch tatsächlich durchgeführt und man muss halt gucken, ne? wie die Leute das annehmen, wie die sich damit fühlen, ob es eben gut ist, was irgendwie wie anders gemacht werden muss. Und
Ich glaube schon, dass man das auch gut begleiten kann und wenn Leute sich dazu bereit erklären, dass das dann auch eine gute Erfahrung sein kann für die, die zurückbleiben.
Ja. Und noch ein lustiger Fun Fact zum Schluss. Die erste Reerdigung geprobt haben sie mit einem Schwein.
Oh, das arme Tier.
Ja, aber ich vermute, das war sowieso schon tot.
Ja, in Schleswig-Holstein gibt es wahnsinnig viele Schweine.
Ja, no shortage of pigs.
Nee. Ja. Okay, ja, dann haben sie, das ist ja echt wie in so einer Raumkapsel, da haben sie doch auch einen Hund hochgeschickt. Und in die haben sie ein Schwein reingelegt.
Susanne ist voll auf dem Science-Fiction-Trip.
Ja, aber das ist ja auch so Science-Fiction nicht, dass die da so reingepackt werden und dann verwandeln sie sich.
Ja.
Ja. Und außerdem bin ich Doctor Who-Fan und ganz bestimmt gab es mal schon mal eine Folge, wo sowas passiert ist.
Mhm. Bestimmt sogar. Und David Tennant war auch dabei. Mein Lieblings-Doctor Who, natürlich. Ja. Und sag mal, wollen wir jetzt erstmal über unsere beiden neuen Rubriken sprechen? Medium und das gute Beispiel? Oder wollen wir nahtlos in das zweite Thema übergehen, was mich heute angesprungen hat?
Also wenn das jetzt nicht so eine, ich würde jetzt erstmal die Rubriken nehmen, aber die sind ja gar nicht so neu, unsere Hörerinnen kennen die ja schon.
Das stimmt, aber für mich sind sie immer noch gefühlt sehr neu.
Ja, dann starte doch mal mit einer Rubrik, mit welcher willst du denn anfangen?
Vielleicht würde ich das gute Beispiel nehmen.
Okay, super.
Genau, weil mir ist vor einiger Zeit eine... ja, Webseite ist das eigentlich über den Weg gelaufen. Den hat die Körber-Stiftung initiiert. Und diese Webseite heißt Der letzte Tag.
Mhm.
Und ich wollte die immer schon mal ausprobieren. Und dann habe ich das irgendwie neulich abends. Ich war schon total müde. Und dann dachte ich, ich mache das jetzt mal. Und dann wurde es mir ganz anders, weil...
Was ist denn das?
Ja, ich dachte, es ist so eine lustige Spielerei. Und mich hat's volle Kanne umgehauen. Also es ist quasi ein Aufruf dazu, deinen letzten Tag zu planen. Und dann gibt es so verschiedene Fragen, die du beantworten kannst. Und dann gibt es auch immer, kannst du dir so Beispiele anzeigen lassen, was andere Leute geantwortet haben. Und ehrlich gesagt, schon bei der ersten Frage hat es mich total umgehauen, weil da fragen sie, wann denn dein letzter Tag startet? Also stell mal deinen Wecker. Willst du irgendwie ganz früh aufstehen, damit du noch ganz viel aus dem Tag rausquetschen kannst, oder willst du erstmal ordentlich ausschlafen?
Oh, wow.
Und wirklich, also mich hat das so richtig erwischt. Ich habe mir dann wirklich vorgestellt, ja, also das, ich finde, das geht so in den Kern rein von, wer bist du, was ist dir wichtig und wie würdest du es halt wirklich machen, wenn es dann soweit ist.
Ganz konkret.
Sehr konkret.
Ja. Das ist wie das, was wir das letzte Mal beim guten Beispiel oder beim Medium oder so besprochen hatten, wo die wussten, wann die Frau klingelt mit
mit
der Medizin, so ein Sterbehilfe-Ding.
Ja, genau. Wie wäre das bei dir? Würdest du ausschlafen oder ganz früh aufstehen?
Ich würde auf jeden Fall ausschlafen.
Das war ja klar.
Ja, ich muss ja die ganze Zeit klingelt immer um 7 Uhr mein Wecker, das möchte ich nicht.
Ja, Ich würde auch. Ja. Ich würde ausschlafen, aber so ein Mittelding. Also ich würde jetzt nicht bis 12 schlafen, aber vielleicht bis 10.
Kannst du noch bis 12 schlafen?
Ich könnte schon bis 12 schlafen, ja.
Gesegnet seist du.
Ja, cool. Ja, ich bin aber auch eine wirklich sehr begabte Schläferin.
Ja.
Naja, genau. Und dann gibt's halt so ganz viele verschiedene Fragen. Dein letztes Frühstück, dein letztes Outfit, dein letzter Ausflug. Wen triffst du zuletzt? Und dein letzter Drink, deine letzten Gefühle, deine letzte Frage. Und, ja, und interessanterweise haben mich tatsächlich so diese, also wen triffst du zuletzt oder was sind deine letzten Gefühle, die sind mich nicht so hart angegangen wie zum Beispiel, was ist dein letztes Frühstück?
Ja, verstehe ich total. Ja, weil man dann immer drüber nachdenkt, was man eigentlich alles noch essen wollte zum Beispiel.
Ja, und was man dann nicht mehr
kann. Wie du so gesagt hast, was dein letzter Drink, habe ich gedacht, shit, ich würde eigentlich gerne wissen, wie Heroin wirkt. Und dann kann ich es an meinem letzten Tag nicht mehr machen. Was natürlich jetzt auch im Rückschluss bedeutet, dass ich das vorher irgendwann machen müsste, aber das mache ich jetzt auch nicht.
Nee, ich würde dir auch nicht raten, das zu tun.
Ja, ach nee, aber am letzten Tag, dann wäre der letzte Tag halt verschwendet. Das wäre jetzt auch.
Ja, man kann sich auch nicht so völlig zugrunde richten am letzten Tag. Also kann man natürlich schon.
Also ich würde auf jeden Fall den ganzen Tag Alkohol trinken. Ich würde beim Frühstück, anfangen mit irgendeinem so einem Frühstückscocktail, sowas wie.
Das ist so lustig, weil das würde ich halt überhaupt nicht machen.
Nee, weil du komplett bei Sinnen sein willst.
Ja.
Oh, nee, ich nicht.
Ich so eine
Margarita.
Ich würde das gern mit so mega klarer Klarheit alles angehen und so ganz bewusst und also ich meine, um es sich irgendwie schön zu machen,
ja.
Auf jeden Fall so. Aber ich würde mich jetzt nicht so weghauen wollen, weil ich würde das echt gerne dann auch bewusst erleben.
Es ist ja auch die Frage, ob du allein bist oder nicht, weil alleine trinken macht mir jetzt auch nicht so viel Spaß.
Ja, Gott sei Dank. Ja.
Aber wenn mein Freund da wäre zum Beispiel, erstmal schön mit dem Champagner anfangen.
Ja,
oder
das
so.
Kann ich mir lebhaft bei euch vorstellen. Aber dann müsste es ja auch euer beider letzter Tag sein.
Nö, er könnte mich einfach begleiten.
Oh ja, das wäre aber natürlich traurig für ihn.
Ja, dann würde er die ganze Zeit weinen, dann wäre das auch nicht so schön für mich. Vielleicht wüsste er es ja nicht. Vielleicht wüsste es nur ich.
Ja, genau. Also jedenfalls fand ich das irgendwie eine ganz gute Sache. Es ist ja wirklich so eine, also ich meine, es ist das Existenziellste überhaupt, sich vorzustellen, dass man stirbt und wem gelingt das schon. Und da wird es plötzlich durch so sehr konkrete und alltägliche Dinge irgendwie anfassbar. Und wie gesagt, was ich schön daran fand, war wirklich, dass es letztendlich ja darauf abzielt ist, so, wer war ich eigentlich oder wer bin ich eigentlich und was ist mir wichtig und wie mache ich das alles?
Total. Ja. Hast du dir auch schon oft, also ich meine, ich habe früher so viel Abenteuergeschichten und sowas gelesen, wo dann immer Leute zum Tode verurteilt wurden und die dann noch eine Henkersmahlzeit bekommen haben.
Ja, genau.
Hast du dir das auch oft überlegt, was deine Henkersmahlzeit
wäre? Ja, die Henkersmahlzeit hat mich immer schon sehr fasziniert.
Oder?
Aber halt auch, weil ich halt Essen so liebe.
Ja, ich auch. Was wäre denn deine Henkersmahlzeit?
Das wäre auf jeden Fall was mit Fleisch.
Bei mir auch.
Und mit Knödeln.
Ja, mit ganz viel Soße.
Ja. Also ich glaube, es wäre so was Klassisches, irgendwie Gulasch mit Klößen und Soße und noch ein Salat dabei. Das fände ich fantastisch.
Ich hätte gerne einen Sauerbraten.
Oder so, ja.
Zum Braten mit so mit so Sauerkraut.
Okay, die Veganerinnen unter euch haben jetzt mal kurz weggehört.
Ja, ich versuche ja auch vegetarisch zu sein, so gut es mir gelingt, aber ich habe so einen schwachen Charakter.
Ja, aber du versuchst es immerhin, ich versuch's gar nicht erst, weil ich weiß, dass Scheitern bei mir echt vorprogrammiert wäre. Es ist ganz fürchterlich.
Ja, Scheitern kann auch okay sein.
Ja. Naja, und dann das Medium.
Das Medium.
Das Medium.
Das Medium.
Ja, bin ich auch schon wieder dran.
Ja, du bist heute halt dran.
Ich bin heute irgendwie dran.
Das ist heute dein Tag.
Genau, also ich habe einen Film geguckt, der hieß Hin und Weg. Der war irgendwie in der ARD-Mediathek, es war auch schon ein sehr deutscher Film. Und in der Hauptrolle war irgendwie, wie heißt der, Florian David Fitz oder so ähnlich. Und Jürgen Vogel hat da auch mitgespielt und die anderen fallen mir jetzt alle nicht mehr ein. Und es ging darum, dass so eine Truppe von Leuten immer so einen Fahrradausflug jedes Jahr zusammen macht. Mhm. Da musste ich auch an dich denken, du hast doch auch so eine
Freundefahrt.
Freundefahrt,
ja, ja, jedes Jahr eine Freundefahrt, ja. Aber ja, nicht mit dem Fahrrad.
Also nicht mit dem Fahrrad.
Meistens mit sehr viel Alkohol und irgendwo anders hin.
Genau, und dieser Florian David Fitz hat sich ausgesucht, nach Belgien zu fahren mit seinen Freunden. Und auf dem Weg eröffnet er ihnen, dass er halt dieselbe Scheißkrankheit wie sein Vater hat, von der ich jetzt gerade vergessen habe, welche sie ist. Aber jedenfalls eine, die sehr schnell zum Tod führt. Und dass es bei ihm eben jetzt schon so weit ist, dass es absehbar ist, dass er bald seine kognitiven Fähigkeiten verliert und eben ein Pflegefall sein wird und keinen Bock hat und deswegen zur Sterbehilfe nach Belgien mit ihnen radeln will.
Das ist ein bisschen übergriffig.
Ja, also fand das auch krass. Naja, und dann entwickelt sich das so. Und also die Mutter wusste vorher Bescheid und die Freundin. Und die anderen wussten es aber nicht und waren natürlich auch total empört. Und ich fände es auch ganz schön krass. Aber irgendwie fand ich es dann auch schön, weil die das dann alle gemacht haben. Und die Mutter, die schreckliche Hannelore Elsner, kommt dann irgendwie auch noch nach Belgien. Und man hat bei allen dann so ein Gefühl dafür bekommen, dass die da überhaupt keinen Bock drauf haben und das richtig scheiße finden und das aber halt einfach mit ihm machen.
Das ist ja schrecklich. Die können alle ihre Grenzen überhaupt nicht kommunizieren. Nee, jetzt mal wirklich, das ist doch...
Naja, das wird natürlich in diesem... All das wird natürlich verhandelt.
Ach so.
So, ne? Also das ist natürlich, das ist im Prinzip also der ganze Film.
Das
würde jetzt nicht so
dargestellt, als wäre das total in Ordnung, wenn man da über seine Grenzen geht, weil das ist man ja seinem Freund schuldig.
Nein, natürlich nicht. Das ist quasi der Prozess, den die während dieser ganzen Fahrradfahrt irgendwie durchmachen.
Die haben Fahrradgedanken auch noch. Mensch. Ja, genau. Das ist ja toll. Ja, ja.
Aber zum Schluss sind sie dann irgendwie... Natürlich, ich meine, der deutsche Film muss auch, wenn schon so ein krasses Thema, dann muss es auch ein bisschen ein Happy End haben und zum Schluss sind sie dann irgendwie alle dabei. Aber ich fand das schon ganz schön, weil man hatte eben nicht das Gefühl, dass, also klar, am Anfang waren die alle überrumpelt und so und letztendlich, und ich glaube, so ist es ja oft zum Schluss, man muss dann Dinge machen, auf die man überhaupt keinen Bock hat und man tut sie halt, weil... alles andere auch scheiße wäre.
Ja.
Und vielleicht noch schmerzhafter. So.
Hm.
Ja. Genau. Und ich war ganz schön down danach.
Oh, wirklich?
Und da dachte ich so, Mann, Caro, wieso machst du das eigentlich jetzt am Wochenende? Guckst du dir dann noch so einen Sterbehilfe-Film an? Wenn auch irgendwie im irgendwie ARD-Vorabendprogramm gewandt, aber trotzdem.
Wo ich gerade dran denken musste, als du gesagt hast, dass man so bestimmte Dinge machen muss, auf die man überhaupt keinen Bock hat, ist mir gerade eingefallen, dass ich mit meiner Mutter und meiner Tochter unterwegs war am Sonntag nach der Geburtstagsfeier und zum ersten Mal so ein versöhnliches Gefühl in mir drin hatte, was meine Mutter so betrifft.
Ach.
Die war auch so ganz entspannt und wir haben ein schwieriges Verhältnis, aber jetzt keins, was irgendwie so Hass erfüllt oder irgendwie sowas wäre, sondern immer eher nur so, man mag sich, wir mögen uns, das ist klar.
Etwas angespannt.
Ja, genau, etwas angespannt, aber genau, und wir tänzeln halt so umeinander herum und da war das zum ersten Mal nicht so und ich glaube, das lag so ein bisschen an der Anwesenheit meiner Tochter, die jetzt halt 15 ist und einfach auch eine eigene Person und die sich überhaupt nicht für ihre Oma schämt, sondern total witzig findet und mir dadurch eine andere Perspektive auf sie gibt und das alles wahnsinnig entspannt und ich bin mit Herzchen in den Augen wiedergekommen von diesem Ausflug. Aber das hatte jetzt überhaupt nichts damit zu tun, auch was man keinen Bock hat, weil da hat nämlich meine Mutter erzählt immer sehr lustige Geschichten noch, als sie mit meiner Oma unterwegs war und meine Oma war dann schon so alt, dass sie mit Inkontinenz geplagt war und ja, auch die Nummer 2 nicht halten konnte.
Oh.
Ja, und dann hat meine Mutter erzählt diese Geschichte, wie sie mit ihr im Wald spazieren gegangen ist und ja, meine Oma halt einfach irgendwie ganz plötzlich
in die Hose gekackt hat.
Ja, also sie hat einen Rappel bekommen und wollte über so einen Graben springen. Weil sie halt kurz dachte, sie wären noch jung oder so und dann hat sie Anlauf genommen, ist über den Graben gesprungen, im Graben gelandet und hat sich dabei, wie Zitat meine Mutter, in die Hosen gepflastert. Und dann war sie halt mit dieser unmöglichen Aufgabe, allein war sie mit ihr unterwegs, jetzt auch nicht mehr die Allerjüngste, irgendwie diese Oma und die, ja, das Malheur, irgendwie zum Auto zu bekommen und alles wegzuräumen und alles irgendwie so hinzukriegen, dass sie die Oma wieder sicher irgendwo abliefert. Und das war wirklich, wir haben Tränen gelacht, meine Tochter und ich. Und das Schlimme ist, ich kann mich daran erinnern. Ich weiß noch, wie das war. Ich glaube, ich war dabei. In der Geschichte meiner Mutter war ich natürlich nicht dabei, weil ich sicher mich auch irgendwo in den Hintergrund gestellt habe und so getan habe, als würde ich nicht dazugehören. Aber das war überhaupt nicht witzig, als das passiert ist.
Aber das sind die guten Geschichten, die man dann im Nachhinein erzählen kann. Und da sieht man doch auch mal wieder, guck mal, wie schön das sein kann, wenn deine Oma, Gott hab sie selig, wenn man irgendwie von der lustige Geschichten erzählen kann und irgendwie darüber lachen kann. Wie sie sich
eingepflastert.
Ja.
Ja, das stimmt, das ist wirklich
total
schön. Das
ist so gut.
Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich ja jetzt die Nächste an der Reihe wäre, die solche Dinge mit meiner Mutter macht, dann wird es mir auch ganz anders, das muss ich jetzt mal sagen. Und ich weiß gar nicht, wie man das immer ausblenden soll. Jetzt auch je älter wir werden und je älter meine Mutter wird, desto wahrscheinlicher wird es, dass irgend sowas passiert. Und das macht mich völlig alle.
Ja, aber das ist ja die Unsicherheit und der Kontrollverlust, mit dem wir irgendwie alle konfrontiert sind. Und man weiß es ja auch nicht. Vielleicht fällt deine Mutter auch einfach irgendwann um und ist tot, ja. Weißt du? Vielleicht wird sie ein Pflegefall, vielleicht irgendwas dazwischen. Keiner weiß es und so ist es.
Man kann sich auch gar nicht wappnen so richtig dafür, nee, oder?
Kann man nicht. Mhm.
Naja, sorry, dass jetzt ein bisschen runtergezogen hat. Jetzt
kleiner Exkurs.
Musste ich gerade dran denken. Aber du hast ja noch ein Thema vorbereitet, hast du gesagt.
Ja, und zwar, also das passt jetzt magischerweise zu dem ersten Thema, weil es auch irgendwie so ein ökologisches Thema ist, aber es war überhaupt nicht geplant. Ich habe mich heute einfach noch mal so ein bisschen auf die Suche gemacht, was es eigentlich so an interessanten Dingen gibt und bin dabei über mal wieder, also ich kenne den natürlich gut und seit einer Weile über den Instagram-Account Good Grief gestoßen.
Oh, den kenne ich auch.
Genau, und das ist, ich weiß gar nicht, wie heißt sie denn? Die heißt Stephanie, ich weiß gerade nicht, wie sie weiter heißt, die sich ihres Zeichens Death Trends Expert nennt.
Ach,
wo ich so denke, es ist fast so cool wie Todespodcasterin.
Ja.
Als
ja, und Alterssex-Expertinnen möchte ich auch noch immer für die Zukunft mal anmerken.
Genau. Und die hat im Moment ein Thema auf dem Schirm, was ich richtig gut fand. Und das heißt Climate Grief. Und da haben sich irgendwie schon andere Leute damit auch eben auseinandergesetzt. Sie hat da auch so ein paar Artikel verlinkt und einen davon habe ich gelesen. Und ich fand das ganz interessant, weil, also es geht eben um den Klimawandel und diese ganzen Katastrophen, die da irgendwie wahrscheinlich auf uns zukommen. Und ich habe halt dann so dran denken müssen in der letzten Zeit, wie viele Leute, also es ist ja immer wieder Thema und die Leute gehen damit auf die unterschiedlichste Art und Weise irgendwie um. Die einen sagen so, ach, wir können doch sowieso nichts tun, solange sich politisch nichts ändert, muss ich auch irgendwie nicht Müll trennen, was weiß ich, keine Ahnung was. Und wiederum die anderen sagen, ne, auf jeden kommt's an und wir müssen alle und so. Und das ist so eine, und ganz oft höre ich in der letzten Zeit so dieses, was für eine Welt hinterlassen wir eigentlich unseren Kindern und wie gehen die damit um und nochmal so gesteigert irgendwie diese Plattitüde von, kann man in diese Welt eigentlich Kinder setzen, weil es so konkret geworden ist irgendwie
Voll.
Damit.
Mhm.
Und diese Climate Grief Theorie, die sagt eben, dass man mit all diesen diffusen Ängsten und so weiter eigentlich sehr gut mit so Trauertheorien, dass man der so gut mit Trauertheorien zu Leibe rücken kann.
Zwar? Also, Bindungstheorie?
Nee, also ich habe da einen Artikel gelesen und ich hoffe jetzt wirklich, dass ich das irgendwie gut und richtig und verständlich wiedergeben kann, weil es war eben alles auf Englisch und es ist irgendwie ein komplexes Thema. Aber sie sagt eben, dass diese diffusen Ängste oder auch so Panikmache oder so, dass es in der Trauertheorie ja sozusagen bekannt ist, dass man sozusagen trauert, mit der man sich nicht auseinandersetzt oder die nicht anerkannt wird oder die immer so komisch rumwabert, dass die sich halt in solchen Dingen irgendwie äußern kann. Also dass, ja, nicht bearbeitete Trauer zum Beispiel so, dass man dann plötzlich so komische Angstzustände hat, die irgendwie damit überhaupt nichts zu tun haben.
Also, dass man sich den Dingen stellen soll, heißt
genau, okay, ganz genau. Und dass eben ganz viele von solchen Dingen aus der Trauertheorie sich total gut auf diese Situation anpassen lassen. Also zum Beispiel hat sie da diesen William Warden zitiert, der ja die Aufgabe, Traueraufgabe hat, sich an eine neue Welt und eine neue Realität anzupassen. Mhm. Also, dass man sozusagen diesen Schritt gehen muss, zu akzeptieren, es gibt diese neue Welt und es gibt eine neue Realität und mit der muss ich irgendwie umgehen und sich dem zu stellen. So. Mhm. Und dann gibt's irgendwie noch einen, den ich gar nicht kannte, so ein Trauerforscher, der irgendwie Tom Attic heißt. Und der sagte eben auch, dass Trauerprozesse im Prinzip so eine Art Relearning the World ist. Also, dass man ja die Welt und das Leben nochmal irgendwie neu lernen muss, womit ich mich wirklich sehr gut identifizieren kann, weil bei mir fühlte sich das tatsächlich so an, dass ich quasi so, ja, das Leben einfach wieder neu lernen musste. So. Mhm. Und dass diese Dinge eben so ganz gut anzuwenden sind auf diese Situation, in der wir im Moment sind. Und dann hat sie halt so Begriffe genannt, zum Beispiel Transitional Grief oder Anticipatory Grief, was halt so sozusagen diese so Übergangstrauer, also so Trauer in so Übergangszuständen von einer Realität in die andere.
Zum Beispiel.
Mutterschaft zum Beispiel oder eben auch
in Erwartung von Dingen, die passieren.
Genau. Ja. Und das trifft ja im Prinzip total zu auf das, wo wir uns im Moment befinden. Niemand weiß so hundertprozentig genau, wo es eigentlich hingeht, aber alle Zukunftsszenarien aus ökologischer Sicht sind irgendwie nicht sehr rosig. Und alles, mit dem man sich irgendwie auseinandersetzt, ist so, es ist noch nicht da.
Aber das klingt irgendwie so passiv, findest du nicht auch? Das klingt so, als müsste man jetzt halt, naja, so ein bisschen schulterzuckend resignieren und die Welt akzeptieren, wie sie jetzt ist.
Nee, gar nicht.
Jetzt müssen wir halt lernen, nach der Apokalypse zu überleben, naja.
Nee, eben gar nicht.
Nee.
Also das ist ja genau der Punkt, dass die sagt, wir sollten eigentlich aus dem, was wir über Trauer wissen, lernen und das an diese Situation anwenden, in der wir im Moment sind. Und das fand ich total gut, weil zum Beispiel da dachte ich so, dieser Ausspruch, naja, wir können ja eh nichts tun, solange sich politisch nichts ändert, ist halt eigentlich das komplette Gegenteil von Selbstwirksamkeit, was ja ein total wichtiger Begriff in der Trauer ist.
Ja, das stimmt.
Also das heißt, und da dachte ich so, ja, weil also als ich das neulich gehört habe, da dachte ich auch, also erst habe ich so gedacht, ja genau, stimmt nämlich. Und es hat ja auch was sehr erstmal Entlastendes, dass man selbst nicht so viel tun muss.
Ja, ja, total, ist ja nicht meine Verantwortung.
Genau.
Ja.
Und das ist auch ein bisschen so ähnlich wie der Bestatter, der sagt, ich nehme Ihnen alles ab, um jemanden vermeintlich zu schützen. Aber in Wirklichkeit ist es halt total gut, wenn du durch den ganzen Scheiß selbst durchgehst und es alles selbst in die Hand nimmst, um Selbstwirksamkeit zu spüren. So. Und genauso, genau, kann man eben sagen, dieses, jeder kann was tun und sollte was tun und kann eben darin irgendeine Form von Selbstwirksamkeit erfahren. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den sie so angesprochen hat.
Also, aber ich möchte noch mal ganz kurz dazwischen schieben, dass es trotzdem, dass man den Klimawandel nur mit dem Abschieben der ganzen Dinge, die eigentlich gemacht werden müssen und die schon politisch
Na, das ist ja überhaupt nehmen,
dass man die nicht in die eigene Verantwortung rüberschieben kann. Das ist immer so ein bisschen die Krux, also oder die so ein schmaler Grat einfach, finde ich.
Ja, aber das eine muss ja nicht ohne das andere passieren.
Nee, genau. Das kann ja beides nebeneinander laufen. Genau. Das ist ja wahrscheinlich sowieso das Sinnvollste.
Ich glaube, anders kann es überhaupt gar nicht gehen. Mhm. Aber ich glaube halt, also das ist ja definitiv keine Frage, dass sich das System ändern muss.
Ja, so, genau. Ja.
Damit irgendwas passieren kann. Aber dass man darin sozusagen nicht verharren muss und irgendwie sich eben in solchen katastrophalen Zukunftsszenarien irgendwie so passiv zurücklehnt und sagt, ja, ich kann einfach nichts tun. Das stimmt halt auch wiederum nicht.
Ja, das stimmt.
So, ne?
Ja.
Und dann, was ich auch noch ganz interessant fand, also das ist jetzt alles sehr theoretisch irgendwie, aber ich fand so verschiedene Punkte irgendwie interessant daran. Also zum Beispiel hat sie eben auch gesagt, dass es zum Beispiel hilft in dieser Situation, sich klar zu machen, worum es einem eigentlich geht. Also im Prinzip klar zu machen, worum man trauert. Also wenn man jetzt sagt, es gibt diese Welt, die irgendwann mal ganz anders sein wird, das kann ja zum Beispiel sein sowas wie Nostalgie. Die Welt ist nicht mehr die, die ich kenne und die Natur wird nicht mehr so sein, wie wir sie kennen und alles wird sich verändern. Das könnte man als solches benennen. Dann gibt's aber zum Beispiel Wut darüber, dass die Menschheit die Erde zerstört oder dass man Teil von einer Zivilisation ist, die Erde zerstört. Oder ganz interessant, dann meinte sie, das ist nämlich eine Finnin, das ist so eine finnische Forscherin, die irgendwie zu Climate Grief forscht. Und die meinte dann, dass es in den nordischen Völkern, also bei den Finnen und anderen, im Moment ganz krass so Snow Anxiety gibt.
Oh, dass sie den Schnee vermissen.
Dass sie den Schnee vermissen, aber halt ganz handfest. Also zum einen natürlich, weil eben so Wintersachen im Norden scheinbar ja total traditionell wichtig irgendwie sind. Mhm. Aber zum anderen auch, weil der Schnee im Winter für die natürlich total wichtig ist, weil alles andere ja so dunkel ist und der Schnee überhaupt irgendwie Helligkeit bringt und die alle total Schiss davor haben, dass die in Depressionen versinken, wenn es den Schnee nicht mehr gibt.
Oh Gott, wie schrecklich.
Und das fand ich ganz interessant, sozusagen, ja, einfach den Dingen Namen geben und sich nicht in so einer komischen, weil ich glaube, das ist das, was mich in der letzten Zeit immer mal wieder umtreibt, dass ich so denke, die Leute versinken in so einer komischen Angst vor einer Zukunft, von der man aber auch noch nicht so genau weiß. Mm. Und niemand weiß so recht, wie man eigentlich damit umgeht. Mm. Und sich irgendwie genauer anzugucken, was ist das eigentlich, wovor du Angst hast oder was du betrauerst oder so. Und den Dingen wirklich Namen zu geben, dann werden die so viel anfassbarer.
Naja, man kann sie anschauen, genau.
Ja.
Wow, das ist ja mal ein spannendes Thema. Also Trauerforschung ist ein Feld, was sich auf viele andere anwenden lässt.
Ja, also auf so ein Feld, wo man das jetzt erstmal auf den ersten Blick so gar nicht irgendwie vermuten würde. Und ja, wie gesagt, also es ist alles relativ theoretisch, aber ich fand es so zum Weiterdenken irgendwie ganz gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich da immer mal wieder irgendwie so kleinere Aha-Erlebnisse habe.
Oh, dann möchten wir auf jeden Fall, dass du die teilst mit uns und der Endlich-Community.
Das werde ich tun.
Damit sind wir schon am Ende angekommen von unserer Sendung.
Von unserer kleinen grünen Trauer-Sendung.
Von unserem kleinen zu zweit grün. Und wenn ihr das jetzt sehen könntet, was ich sehe, dann könntet ihr eine Karo sehen, die umrandet ist von meiner Monstera, die ich mir zu Anfang der Pandemie gekauft habe und die immer noch sehr groß und grün ist.
Eine riesige Pflanze. Naja,
riesig ist sie jetzt auch.
Aber sie ist schön. Schön und grün.
Genau, so mein kleinen Dschungel hier. Und damit würden wir euch entlassen in die große, grausame Welt.
Ja, ganz am Ende sind wir aber tatsächlich noch nicht, weil zum einen gibt es noch einen Shoutout, den wir machen müssen.
Hey.
Wir haben nämlich eine neue Unterstützerin, die uns über Steady monatlich mit einem Betrag unterstützt und das ist Laura Davinia König. Vielen, vielen Dank, liebe Laura.
Danke, Laura.
Das ist fantastisch, dass du uns unterstützt, weil wir sind ja ein Podcast, der sich rein über Spenden finanziert. Und damit haltet ihr diesen Podcast am Leben. Und das andere ist, ich wollte mal auf so ein paar Termine hinweisen, wo man uns live in der nächsten Zeit sehen kann. Wir werden nämlich am 16. Oktober in der Volksbühne zu bewundern sein.
Also im Roten Salon.
Im Roten Salon, genau. Da ist ein Festival, das heißt Archäologie des Verlusts, wo wir einen Live-Podcast machen werden, zusammen mit Linus Giese. Ja. Darauf freuen wir uns wahnsinnig, ja, weil wir Linus schon seit 100 Jahren ungefähr eigentlich als
Podcast. Wir haben ihn schon 1000 Mal eingeladen auch und dann hat es im Sande verlaufen, aber jetzt.
Jetzt machen wir es und es sind ganz viele andere tolle Leute dabei. Daniel Schreiber ist dabei, Ulrike Dresner, Gabriele von Anim. Also es sind echt viele tolle Autorinnen und Autoren am Start und wir auch. Und dann haben wir noch so ein paar Lesungen zu unserem Buch. Und das eine ist, jetzt muss ich mal gucken, am 30. Oktober, da sind wir im Theater am Rand am Oderbruch in Brandenburg.
Ich dachte, das wäre in der Uckermark. Ist das dasselbe?
Nee, das ist nicht in der Uckermark.
Ah ja, Oderbruch.
Das ist, glaube ich, da am...
Durcheinander.
Weil, das heißt
sorry,
ja
am, Brandenburg.
Das heißt ja am Rand, weil es da an der polnischen Grenze ist.
Ah, so, okay.
Genau. Und das ist ein ganz kleines, sehr engagiertes Theater und wir haben uns mega gefreut, dass die uns einladen. Und da gibt's einen ganzen Tag rund um Tod und Sterben, der da gemacht wird. Da freuen wir uns total. Und am Tag danach sind wir in Leipzig. Also LeipzigerInnen, am 31. Oktober lesen wir in der feministischen Bibliothek Mona Lisa. Und das wird bestimmt super.
Ja.
Und dann haben wir noch eine Lesung in Düsseldorf, aber da habe ich gerade den Termin nicht zur Hand. Der ist auch erst im November, da halten wir euch auf dem Laufenden. Und wenn ihr unser Buch noch nicht gelesen habt, dann solltet ihr das jetzt mal pronto tun.
Also auf jeden Fall solltet ihr es kaufen. Damit unterstützt ihr uns nämlich.
So, dann verabschieden wir uns dann, oder?
Ja, gehaltet euch warm, es wird kalt draußen.
Haltet
euch warm, es wird kalt draußen und haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüssi.
Wir werden alle sterben. Und deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute. Ja, deshalb will ich dich heute noch sehen.
Endlich. Vorbei.